Guten Morgen miteinander. Jetzt muss ich mal schauen, auf welche Seite ich schauen soll. Da durch oder da durch. Aber gehört tut er mir ja nicht. Gehört er mir dort hängen? Das ist gut. He? Es freut uns sehr, dass wir hier sind. Auf dem alten Gefälle. Ich glaube, ich schon mal oder zweimal hier oben gewesen. Und es hat mich gleich noch weit durch, vom Hackboden her. Aber das ist halt so, ist nicht so weit. sehr schön, können wir hier sein mit euch allen zusammen. Den Morgen habe ich nicht gewusst, ob ich noch eine dickere Jacke anlegen soll, aber vorher hat es mir schon bald mal warm gemacht. Aber es ist sehr schön, dass die Sonne scheint, dass wir hier sind. Danke, Zolks, dass wir dürfen hier bei euch sein heute. Und ich möchte einfach ein bisschen weitergehen, noch, was Liliane erzählt hat von der Geschichte von den verlorenen Söhnen. Und ein bisschen über den Vater reden, der da im Spiel ist. Die Geschichte kommt vom Lukas 15, 11 bis 32. Ich lese es jetzt nicht nochmal, die hat es meistens schon gehört. Ich rede einfach noch etwas mehr darüber und werde noch ein bisschen Sachen erklären davon. Wir schauen mal auch den Zusammenhang an, wo Jesus die Geschichte hat, die Reichen erzählt. Oder wir Menschen, wenn wir ganz ein grosses Bild anschauen, wir Menschen sind ohne Gott, sind wir einfach verloren. Ohne Gott sind wir Menschen immer auf dem Weg zur Selbstzerstörung. Das klingt jetzt vielleicht brutal. Aber wenn man die Bibel liest, von ganz Anfang an durchliest und nachher die Weltgeschichte anschaut, Menschen ohne Gott zerstören sich selber. Und nur durch Gottes gnädiges Eingreifen kommen wir um zu unseren Sinnen und kommen zu ihm und können weiterleben und unseren Auftrag, den er uns gibt, ausführen. Jesus als der Sohn von Gott ist auf die Welt gekommen, um uns wieder mit dem Vater zu vereinen. Darum ist er gekommen. Das war seine Aufgabe. Es war nicht ein Unfall oder irgendetwas dumm gegangen, dass sie ihn dann gekreuzigt hat. Das war das Ziel, dass er uns Menschen wieder mit dem Vater vereinen kann. Er ist gekommen, er hat gelebt, er hat Wunder gewirkt, hat Sachen gemacht und sich selber nachher erklärt, was er gemacht hat. Für Jesus ist jeder Mensch wertvoll, jeder Mensch ist wichtig, jeder Mensch ist in seinem Ebenbild geschaffen und darum hat er Wert und Bedeutung. Jetzt, wenn wir auf die Geschichte eingehen, die wir da ein bisschen gehört haben vorher, wenn wir die ganzen ersten Verse lesen von Lukas 15, dann können wir lesen, dass die religiösen Führer von Jesus' Zeit nicht so glücklich waren mit ihm. Weil er hat sich ja mit diesen schlechten Leuten abgegeben. Er ist eben zu den Sündern gegangen. Er ist eben zu denen gegangen, die nicht ins System eingepasst haben von religiöser Perfektheit. Gibt es ein solches Wort auf Deutsch? Ja, gut, hä? Irgendwas meinst du, die deutschen Wörter noch ein bisschen wiederfinden? Wenn ich mal auf Englisch rede, dann meldet ihr mich. So, die religiösen Führer von Jesus Zeit haben einen grossen Unterschied gemacht zwischen sich selber, dem heiligen Volk, und alle anderen, die nicht zu ihnen gehört. Und in diesem Zusammenhang hat Jesus die Geschichte erzählt. Drei Geschichten hat er sogar erzählt. Schau mal auf den jüngeren Sohn. Die Geschichte haben wir ja schon ein bisschen gehört. Der jüngere Sohn war enorm respektlos seinem Vater gegenüber. Wenn jetzt euer Sohn, 17-jährig, zu euch kam, kann sagen, Vater, gib mir die Hälfte von meinem Guthaben, von meinem Erbe von dir. Was würdest du machen? Würdest du ihm geben? Würdest du auf die Bank gehen, das halbe Himmel verkaufen und ihm die Hälfte geben? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber der Vater hier in der Geschichte hat das gemacht. Der Sohn war frech, er hat sich gewünscht, dass der Vater schon tot wäre. Dass er das Erbe haben könnte, im Prinzip. Er hatte kein Interesse am Vater, der hat nur sich interessiert, was er vom Vater bekam. Das sind sie, die er wollte. Der Vater hat nicht interessiert. Der Vater hat aber sein Guthaben aufgeteilt und hat es dem Sohn gegeben. Und er ist dann weitergezogen. Und dann sein ganzes Guthaben, für, wie wir gehört haben schon in der Geschichte, das ganze Guthaben verschwendet. Alles verklebt. Was er gemacht hat, können wir in die Bibel lesen oder können wir uns vorstellen. Und solange er Geld hatte, hat er auch Freunde gehabt. Sobald er kein Geld mehr hatte, hat er keine Freunde mehr gehabt. Dazu ist noch gekommen, dass eine Hungersnot ausgebrochen. Und dann ist es ihm schlecht gegangen. Es ist ihm wirklich miserabel gegangen. Schlussendlich ist er Säugenhirte, was die Juden ja normalerweise auch nicht gemacht haben. Er ist ein Säuhirte und hat sich sogar das Fressen von der Säue angeschaut und gehofft, er könnte das essen. So schlimm ist es ihm gegangen. Und in diesem miserablen Zustand, wie wir auch lesen können, ist er zu seinen Sinnen gekommen. Er hat gemerkt, irgendetwas ist falsch mit mir. Er ist zu seinen Sinnen gekommen. Er ist zur Besinnung gekommen. Er hat realisiert, dass Taglöhner, gibt es das noch in der Schweiz, Taglöhner? Auch nicht mehr. Arbeitsrecht ist gut in der Schweiz. In Myanmar gibt es sehr viele Taglöhner. Manchmal ist sie Arbeit, manchmal nicht. Wenn sie halt keine Arbeit haben, sie kein Geld, dann essen sie auch nicht. Brutal. Und er merkt, dass Taglöhner viel besser haben im Haus von seinem Vater als er. Und er hat sich dann aufgemacht, zurückzugehen. Könnt ihr euch vorstellen, was da ihm vorgegangen ist? Er hat das Geld verlangt von seinem Vater, hat ihn so respektlos behandelt und dann geht er zurück. Ich glaube, sein Herz hat schon ein bisschen geklopft, hoffentlich. Er ist zurückgegangen, um sich zu entschuldigen. Er sieht, ich komme, Vater, ich habe es falsch gemacht, ich habe gesündigt dir gegenüber und gegen Gott im Himmel. Lass mich arbeiten für dich, lass mich werken, lass mich abzahlen, was ich habe falsch gemacht. Dann ist er zurückgegangen. Jetzt gehen wir mal zum Vater. Was hat euch der gedacht? Wie ist euch dem gegangen, die ganze Zeit? Wie wir aus der Geschichte herauslesen, hat er seinen Sohn, und wir können das sicher auf Töchter ablenken, danke. Und hat den Sohn, die Tochter, vermisst. Er hat Mitleid gehabt. Er hatte ein durchs Verlangen nach dem verlorenen Kind. Es heisst da, wo der Sohn ist zurückgekommen, hat er noch von weit, weit weg gesehen. Vielleicht der auf dem Hocker oben. He? Er war noch weit entfernt, der Sohn. Als der Vater ihn kommen sah, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ich könnte euch das Bild vorstellen. Der Vater, der so enttäuscht worden ist von seinem Sohn und hieß ihn so willkommen zurück. Ist er echt sauber gewesen? Ist er dann duschen, bevor er zurückkam? Wahrscheinlich nicht. Das war eigentlich dreckiger gewesen. Hat er Staub ausgesehen? Ist auch nie zum Coiffeur zwischendurch. Aber der Vater hat ihn gekannt und hat ihn genau so zurückgenommen, so umarmt. Genau so, wie er ist. Wie er ist gewesen. Der Sohn hat noch ein bisschen eine Ansprache halten und dem Vater sagen, ja, jetzt komme ich für dich arbeiten, aber der Vater hat nicht hören. Der Vater hat ihn einfach so angenommen, wie er ist. Er hat seine Schuld nicht abzahlen, die Schuld ist nur vergeben worden. Nachher, wie wir gehört haben, haben sie ein Fest gemacht. Der Vater hat das Mastkalb metzgen, was etwas ganz Besonderes war. Die haben nicht einfach jeden Tag ein Mastkalb metzgen. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Er hat ihm ein Gewand angelegt, einen ganz besonderen Kittel. Er hat ihm einen Ring gegeben und hat ihm Sandalen die Füße getan. Was hat da der Vater gemacht? Das hat auch eine symbolische Bedeutung. Die Sandalen, der Ring und der Kittel. Der Sohn ist nicht zurückgekommen als ein Sklave, als ein Taglöhner. Der Sohn ist zurückgekommen als ein Sohn. Der ist wieder in die Familie eingegliedert worden, genau gleich wie vorher. Er hat den Ring gehabt, das war das gleiche wie ein Firmastempel. Er konnte das Bankkonto haben, die Kreditkarte, hat alles wieder vom Vater. Er war wieder Sohn, er war nicht ein Sklave. Er hatte die Autorität, er ist auch wieder zum Erb gemacht worden. Er war immer noch Erb von, vom Guthaben vom Vater. Das ist der Vater. Jetzt hat es noch einen Sohn gehabt, von dem haben wir jetzt noch nichts gehört. Jetzt noch einen älteren Sohn auch noch gehabt. Der ältere Sohn war auf dem Feld, der ist zurückgekommen, hat Musik gehört, hat gesehen, dass da ein Fest ist und dachte, was ist jetzt da los? Warum macht jetzt mein Vater so ein Fest? Dann hat er jemanden gerufen und gefragt, was passiert da? Dann hat ihm erklärt, dass sein jünger Bruder ist zurückgekommen und dass der Vater das Fest gemacht hat. Und dann ist er verrückt geworden. Ein sättiger Lumpenhung. Alles für durchgelassen, jetzt kommt er zurück und der Vater macht das Fest. Das ist schon total daneben. So kann man wirklich nicht. Das kann ich nicht akzeptieren. Und er hat sich geweigert, ins Fest zu gehen. Er hat sich so geärgert, war so verrückt, dass der Vater den jüngeren Sohn nochmal zurücknimmt. Wir können lesen, dass der Vater zu ihm rausgegangen ist und zu ihm eingeredet hat. Komm doch hin, freu dich doch an, dass der jüngere Bruder rum da ist. Aber der ältere Sohn wollte nichts von dem wissen. Er hat den jüngeren Bruder enorm beschuldigt, hat sogar dem Vater die Schuld gegeben. Wenn der Junge zurückkommt, dann machst du etwas. Wenn ich dauernd für dich gearbeitet habe, ist mir nie etwas. Nicht einmal ein Gießbock zum Festen. Nichts gibst du mir. Der Vater beschuldigt, der jüngere Bruder beschuldigt. Und so hat die Geschichte eben auch geendet. Wir sehen nicht, dass der ältere Sohn irgendwann nicht reingegangen ist. Krass. Jesus hat das Beispiel oder die Geschichte so erzählt, zu den jüdischen Lehrern zu reden. Und er hat ja zum Volk Israel geredet. Sie haben ja die anderen nicht annehmen und sie haben ja auch nicht angenommen. Und das war eine grosse Warnung für die Lehrer von Israel. Die waren der ältere Bruder, die Sünder eben nicht annehmen wollten. Was lehrt uns da Jesus in der Geschichte? Wir müssen noch ein paar Sachen anschauen. Das erste Mal, oder ja, zwei Hauptsachen, ist das Verlorensein von Menschen. Der jüngere Sohn war verloren, der ältere Sohn war verloren. Nicht nur einer. Der jüngere Sohn hat öffentlich rebelliert und der ältere im Stillen. Die euch vielleicht ein bisschen Seelsorgebücher gelesen haben, die wissen, dass passive Rebellion ist die schlimmste, was es gibt. Die laut reden und die es rauslassen, das kommt wenigstens raus. Aber die es drinnen behalten, das ist viel schlimmer als die, die es nicht rauslassen. Und der ältere Sohn war so ein bisschen so. Beide Söhne haben den Vater nicht gekannt. Und seinen Charakter und sein Vorhaben. Beide Söhne waren vor allem daran interessiert, was sie vom Vater bekommen haben. Beide Söhne haben gedacht, dass sie sich selber retten mit ihren guten Taten. Der Jüngere wollte arbeiten, um abzuzahlen. Und der Ältere hat gesagt, ich habe gerne für dich geschafft, ich habe gerne gemacht, ich habe gerne da und jetzt. Und beide waren verloren. Der Ältere hatte ein Problem mit Selbstgerechtigkeit. Er war der Brav, er war der Gut, er war der Religiös. Seine Selbstgerechtigkeit ist im schlussendlichen Weg gekommen. Er meint der Hicks. Er meint, er macht das Richtige bei dauernd, dem Vater zu folgen, zu gehorsam zu sein, das Richtige zu machen, treu zu sein. Aber sein Herz war am falschen Ort. Der jüngere Sohn war wegen seiner schlechten Taten verloren, der ältere wegen seiner guten Taten. Sie sind im näheren Weg gekommen. Der Ältere hat wegen seiner Selbstgerechtigkeit und seinem Stolz nur die Fehler vom Bruder und vom Vater gesehen. Aber es ist nicht wirklich gecheckt, um was es geht. Wie ich gesehen habe, das war eine Warnung von Jesus, dem geistlichen Führer von seiner Zeit. aber sicher auch Warnung für uns Christen heute. Wir können uns auch abkapseln. Wir können uns auch in die heiligen geistlichen Kreise abkapseln. Das ist auch gut möglich. Und einfach die anderen, oder? Wir müssen sehr aufpassen. Dass wir nicht so werden wie der ältere Bruder. Etwas anderes, was wir noch lernen in der Geschichte, ist das Vaterherz von Gott. Er ist hier als Vater dargestellt. Er heisst alle willkommen. Er hat den jüngeren Sohn willkommen geheissen, ist auch zum älteren Sohn raus. Er sagt, komm doch. Versteh mich. Komm ans Fest vor Errettung. Niemand ist schlecht und hat viel gesündigt. Alle jüngere, ältere Söhne und Töchter müssen zu ihren Sinnen kommen. Genau gleich wie der junge Sohn ist gekommen, was ihm nicht gut gegangen ist. Wir müssen zum Vater kommen, um Buße zu tun, Vergebung anzunehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Der Vater, wenn wir jetzt den Vater so anschauen und ein bisschen darüber nachdenken, der Vater ist verschwenderisch in seiner Liebe. Er ist grosszügig. Er gibt viel mehr, als man ihn erwarten könnte. Aber so ist Gott. Gott ist verschwenderisch in seiner Liebe uns gegenüber. Er ist so grosszügig. Niemand von uns verdient seine Liebe und seine Vergebung. Ich nicht und ihr nicht. Aber wir können zu ihm kommen und wir können es erfahren von ihm. Er lässt dich sein. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die heisst, nur die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Ich will jetzt dann in eine grosse theologische Debatte eingehen. Ich könnte vielleicht mit dem Philipp reden nachher. Aber... Aber wie ich das verstehe, die Sünde gegen den Heiligen Geist, ist, wenn wir die Einladung vom Heiligen Geist von Jesus nicht annehmen und zu Jesus kommen. Gott ist ein Mürker, der Heilige Geist ist ein Mürker auf der ganzen Welt, in unserem Leben. Er lässt die sein, und wenn wir das ablehnen, dann haben wir sicher keine Vergebung. Lass jetzt mit dem sein, könnte Philipp mega reden. Ich will nochmals ein paar Geschichten erzählen, wie der Heilige Geist wirkt heute im Leben von Leuten. Die hat sicher auf dem Internet gesehen oder gehört, im Mittleren Osten im Moment passieren sehr viele schlechte Sachen. Es gibt aber sehr enorm gute Sachen, die passieren. Jesus erscheint Moslems, gibt sich ihnen zu erkennen als der, der sie gerne hat und ihnen Vergebung geben will. Ich habe Geschichten gesehen von Leuten vom IS, von den radikalen Moslems, die Kämpfer waren, Christen haben dort. Plötzlich ist Jesus erschienen, fast wie am Saulus, am Paulus. Das passiert heute, der Heilige Geist wirkt. Er lässt Leute ein zu sich. Eine Geschichte, die ich kenne von uns, in Myanmar, eine buddhistische Frau von einem Stamm, die sicher nie etwas gehört von Jesus vorher. Ein Kollege von mir, ein einheimischer Kollege, hat mir die Geschichte vor ein paar Jahren erzählt. Die hat einen Traum gehabt. Die ist buddhistisch-animistisch. Die hat einen Traum gehabt, dass sie gestorben ist und dann ist sie in den Himmel gekommen. Und vor dem Himmel war eine grosse Tür. Es hatten zwei grosse, riesengroße Engel mit einem riesengroßen Buch. Dann hat die diesem grossen Buch angefangen, durchblättern und geschaut. Und dann hat einer von den Engeln angefangen zu rennen. Und er sieht, wir finden deinen Namen nicht. Dein Name ist nicht da. Und dann ist sie zurück und das war ihr Traum. Jesus redet, Heilige Geist redet, er lässt Leute ein, zu sich zu kommen. Auf übernatürliche Art und Weise, durch die Bibel, durch die Predigten, auf alle Weisen und Wege, die man schon am besten verstehen können. Er lässt ein. Er ist am Kreuz für unsere Schulden gestorben. Alle von uns sind etwas vom älteren und vom jüngeren Bruder. Das muss ich schon. So ganz genau ehrlich bin und heranschauen. Wir können uns nicht selber retten. Von uns selber. Das ist nicht möglich. Nur Jesus kann das machen. Er hat es schon gemacht, er ist schon gestorben für uns. Nur Jesus kann uns ganz erfüllen, unsere tiefsten Bedürfnisse in unserem Leben erfüllen. Und uns Sinn geben. Erfolg, Komfort, Karriere, Ferien, Geld, alles, was wir uns vorstellen können, was uns anpreisen wird, Tag und Nacht, auf der Welt rum, das kann uns nie wirklich Sinn vom Leben geben. Das ist unmöglich. Nur Jesus kann. Jetzt noch ein bisschen, das noch ein bisschen weiterzunehmen. Wir müssen aber gute Taten tun, wenn wir mal Jesus kennen. Wir können einfach sagen, jetzt gehen wir nicht auf Hockeruhe warten, bis Jesus zurückkommt. Das eben auch nicht. Wir wollen gute Taten tun, um Jesus anzubeten und sein Reich zu bauen. Wenn wir ganz anfangen, die Bibel schauen, ja, in 1. Mose 2, sehen wir ja, wie, können wir lesen, wie mehr Menschen sind geschaffen worden. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben und einen Sinn gegeben für unser Leben. Dass wir sollen vermehren, dass wir sollen seine Schöpfung verwalten. Das ist nicht nur darum gegangen, um viele Kinder zu haben. Das ist ja gut. Aber das ist nicht nur um das gegangen, zu vermehren. Dass wir sollen entwickeln, dass wir sollen sein Land bebauen, dass wir sollen sein Reich bauen hier auf Erden und durch das seinen Namen gross machen. Um das ist gegangen. Wir wissen nachher im nächsten Kapitel, 1. Mose 3, was ist passiert? Der Fall. Wir sind runtergefallen, wir haben Fehler gemacht. Der Sündenfall. Wenn wir ein bisschen vorwärts fahren im Film, kommt Jesus, er hat uns rettet. Für was? Dass wir es schön haben. Nein, dass wir den Auftrag, den uns Gott hat gegeben, ursprünglich, dass wir sein Reich bauen hier auf Erden, das weiterzuführen. Für das sind wir gerettet. Jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber wo ist der Hans? Ah, hier, he? Das ist ein Meier, gell? Jetzt, sagen wir mal, Hans hat einen neuen Meier gekauft. Jetzt läuft er für 2 Jahre, der ist super, der kann mähen, auch noch höher rum. Und dann geht der Meier kaputt. Was machst du mit dem Meier? Den bringst du in die Garage, nicht? Der Motor hat es verkuttet. Dann gibt es einen neuen Motor. Und dann bringt der neue Meier, der sehr gut geht, und man bringt ihn hin, tut ihn in die Garage. Alle Woche geht er in die Garage, den Meier anschauen. Oh, der ist jetzt so schön. Der ging sicher sehr gut. Der ist so super. Und dann hat er vielleicht noch ein Kerzchen dort, wo er... Oh, der Mechaniker war so gut gewesen. Der hat jetzt den Meier rumgeflickt. Kommt zu einem Kerzchen an und denkt darüber nach, wie gut jetzt der Mechaniker ist, dass der Meier jetzt immer so gut ist. Macht das der Hans? Nein. Das macht er. Er nimmt den Meier raus und gegen den Meier, nicht? Ja. Genau das Gleiche mit uns, oder? Wir sind nicht da, dass es nicht gut geht und schön geht. Wir sind rettet für einen Zweck, for a purpose auf Englisch. Meine Aufgabe hier auf der Welt, sein Reich zu bauen. Im Habakkuk 2,14 können wir lesen, denn die Erde wird voll mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes sein, wie das Meer mit Wasser voll ist. Das ist Gottes Ziel, dass die Erde gefüllt ist mit seiner Herrlichkeit. Und noch ein bisschen mit mehr Details, Offenbarung 7,9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm. Und dann kommt die ganze Sache vor Anbetung. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag. Das ist der Thron von Gott, dass alle Stämme, alle Völker, alle Menschen von ihm wissen und ihn kennen. All das, was wir machen, weil wir eben Vergebung empfangen können, wie die 2 Söhne. Einer hat es angenommen, der andere nicht. Aber Jesus lädt uns ein. Wir wollen das machen, Gottes Reich bauen, nicht um Vergebung zu bekommen, nochmal, aber aus der Vergebung raus, um wir hier empfangen. Wir wollen das machen, nicht um Bedeutung zu gewinnen, aber aus der Bedeutung, die wir bekommen, in dem, dass wir Jesus nachfolgen. Dass wir sein Sohn, seine Tochter sind. Nehmen wir doch die Einladung an. Ob jetzt mehr ein jüngerer oder älterer Sohn oder Tochter bist, es gilt für beide. Jesus lässt dich sein. Jetzt tun wir noch zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du und der Vater uns so gerne haben. Und wir jetzt ein jüngerer Sohn, jüngere Tochter, älterer Sohn, ältere Tochter sein, du lässt uns ein, zu dir zu kommen und uns Vergebung zu geben. Dass wir breit gemacht werden können, dich anzubeten, dich zu verherrlichen, dich lieb zu haben und dein Reich zu bauen hier auf Erde. Ich möchte jetzt bitten, dass du zu Leuten redest, die vielleicht Vergebung annehmen und Vergebung weitergeben. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du wirkst, dass du Leute zu dir führen, dass sie die Einladung annehmen können. Ich danke dir für die Vergebung, die du gewirkt hast am Kreuz für alle von uns. Es gilt für alle. Wir danken dir so fest für das Geschenk, das du uns gibst. Danke, dass wir festen heute, dass wir ein Fest haben, ein Fest vor der Rettung, weil du eben für uns gestorben bist und wir die Einladung annehmen können. Hilf uns, zu unserer zur Besinnung zu kommen, wenn wir das müssen. Wenn wir das nötig haben. Und wenn wir stur sind wie der ältere Sohn, hilf uns, den Stolz abzulegen und ich zu kommen zu dir. Wir danken dir, Herr Jesus, für deine Liebe, für deine Güte. Amen.